Aus der Schrift, aus Matthäus Kapitel 7, die Verse 24 bis 27. Matthäus Kapitel 7, Verse 24 bis 27. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, stießen sie an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Nun wünsche ich Rudi Brodbeck zu seinem Thema das kluge Leben, Gottes Segen.
Letzthin hat mich in einer kleinen Gemeinde der Gottesdienstleiter vor der Predigt um ein kurzes Interview gebeten. Er hat mich unter anderem gefragt, was würdest du deinem Teenager sagen, wenn du könntest? Ich habe die Frage folgendermaßen verstanden. Im Rückblick deines Lebens, wenn du so circa 50 Jahre zurück könntest, was denkst du, was würdest du aufgrund deiner jetzigen Lebenserfahrung anders machen? Was möchtest du besser machen? Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage schon einmal gestellt habt. Was meint ihr, was wäre das Wichtigste, was Teenager hören müssten? Und wenn man diese selber fragen würde, was denkt ihr, was aus ihrer Sicht wohl das Wichtigste wäre? Für sie selber, aber auch für ihre Freunde außerhalb der Gemeinde. Meine persönliche und spontane Antwort lautete, ich würde mehr Zeit investieren in das Lernen von Fremdsprachen wie Englisch und Französisch. In der Schule war ich lange relativ ziellos unterwegs und habe nur das Minimum an Hausaufgaben gemacht. Damals herrschte noch 6-Tage-Woche und ich habe die am Samstag verpassten Stunden nicht nachgeholt. Und so gab es, weil ich nicht so sprachenbegabt bin, in den Fremdsprachen Lücken. Ich habe es später oft bedauert, dass ich in Englisch und Französisch nicht alles so ausdrücken kann, wie ich möchte, sondern dass ich da eben etwas limitiert bin. In der Folge musste ich aber wiederholt über diese Frage nachdenken. Was wäre wohl das Wichtigste, was junge Menschen heute hören sollten? Und während ich so darüber nachgedacht habe, kam mir vieles in den Sinn, was man dazu sagen könnte. Viele wichtige Bibeltexte stiegen in mir hoch. Einer der ersten Texte, der mir eingefallen ist, steht in Psalm 90, Vers 12. Er bildet auch die Grundlage für die heutige Predigt. Es handelt sich um ein Gebet von Moses. Er bittet, lass uns erkennen, wie kurz unser Leben ist, damit wir zur Einsicht kommen. Oder in der Luther-Übersetzung, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich möchte gerne in diese Thematik heute musikalisch einsteigen. Ich bin mir nämlich bewusst, dass die Auseinandersetzung mit Tod und Sterben Gefühle auslösen kann, ganz unterschiedliche Gefühle. Und deswegen möchte ich euch ein Lied abspielen von Manfred Siebald. Er ist mein Lieblingsliedermacher und viele kennen Lieder von ihm wie Geh unter der Gnade oder Gib mir die richtigen Worte. Er hat aber auch ein anderes Lied geschrieben. Das Lied heißt, wer Pizza isst, muss sterben.
Wer Pizza isst, muss sterben. Und auch wer keine isst, der stirbt am Ende irgendwann. Wer Radio hört, muss sterben. Und auch der Zeitung liest es zum Schluss mit Sterben dran. Wer Fahrrad fährt, muss sterben. Und auch wer auf dem Sofa sitzt, legt auf sein Ende zu. Wer Lieder singt, muss sterben. Und auch wer Bilder malt, ist auf dem Weg zur letzten Ruhe. Wir alle müssen diese Welt verlassen. Ob wir das mögen oder nicht, ist gleich. Gott, mach uns klug, damit wir das erfassen und hilf uns dann auf unserer Reise in dein Reich.
Jetzt unterbreche ich hier und frage euch, was löst dieses Lied für Gefühle bei euch aus? Wer denkt, es ist ein fröhliches Lied? Hebt die Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wer denkt, es ist ein trauriges Lied? Hebt die Hand. Ja, etwa ebenso viel. Ist es ein fröhliches Lied oder ist es ein trauriges Lied? Genau darum geht es. Ich glaube, das Lied kann unterschiedliche Gefühle auslösen. Es kann Freude auslösen, wenn man an die Melodie hört, an die Begleitung, das ist ganz klar beschwingt und fröhlich, oder an den Text denkt, dann ist er eher traurig. Wieso man auf einen traurigen Text ein fröhliches Lied sprechen kann, das hört ihr in der Fortsetzung des Liedes.
Noch leben wir dies Leben, und jeder neue Tag ist ein Geschenk aus deiner Hand, und es ist gut zu wissen, schon den Weg in deine Ewigkeit gebannt. Auch wenn wir diese Welt verlassen müssen, schenkst du uns schon ein volles Leben hier. Bring du uns bei, den Augenblick zu küssen und auch zu denken an die Ewigkeit bei dir. Der Pizza ist Leben. Und auch wer gerne Bilder malt und auch wer Radio hört, wer Zeitung liest, darf leben. Und auch wer auf dem Sofa sitzt und auch wer Fahrrad fährt, auch wenn wir diese Welt verlassen müssen, schenkst du uns schon ein volles Leben.
Tod und Sterben können mit Gefühlen der Trauer und Schmerz oder mit Freude und Dankbarkeit verbunden sein, eventuell gar mit beidem gleichzeitig. Eines aber sollte nicht sein: Angst. In unserem Text heißt es, auf dass wir klug werden, auf dass wir zur Einsicht kommen und nicht auf dass wir Angst entwickeln. Die Beschäftigung mit dem Lebensende, die Auseinandersetzung mit Tod und Sterben soll nicht Angst machen. Auch heute nicht wo sich die Welt gegenüber vor noch ganz kurzer Zeit durch die Pandemie und durch den Krieg in der Ukraine deutlich gewandelt hat. Tod und Sterben sind heute präsenter als zuvor. Zum ersten Mal wird Tod und Sterben in der Paradiesgeschichte erwähnt. Gott warnt Adam und Eva davor. Er hat sie darauf hingewiesen, dass sie nicht vom Baum der Erkenntnis essen sollen, weil sie sonst sterben müssen. Wie haben Adam und Eva auf Gottes Warnung reagiert? Haben sie Angst gehabt? Nein, Angst bekamen sie erst, als sie Gottes Gebot übertreten hatten. Als sie aus der Liebesbeziehung mit Gott herausgetreten sind. Angst gehört nicht zur Liebe. Angst ist Folge der Sünde. Angst ist Ausdruck einer gestörten Beziehung. Wieso hat Gott gewarnt? Sicher nicht, um Angst zu erzeugen. Auch ich möchte heute nicht Angst oder Druck machen. Gott ist Liebe, 1. Johannes 4,8. Furcht ist nicht in der Liebe. Dort, wo Angst herrscht, hat die Liebe Gottes ihr Ziel im Herzen des Menschen noch nicht erreicht. Angst ist nicht ein Erziehungsmittel Gottes. Gott hat nicht Freude am Tod, auch nicht am Tod des Gottlosen. Er möchte, dass dieser umkehrt und lebt. Gott hat nicht Freude am Opfer, er wünscht Gehorsam. Gott möchte, dass der Mensch ihn ernst nimmt, ihn annimmt, ihm vertraut. Gott möchte in eine Liebesbeziehung mit dem Menschen treten. Er möchte, dass der Mensch aus Liebe gehorsam ist. Man kann sich natürlich fragen, wieso ein solcher Text für junge Menschen relevant sein soll. Ich glaube, er ist nicht nur für junge Menschen relevant, sondern ganz allgemein. Denn je näher wir beim Tod sind, desto besser ist es, wenn wir frühzeitig eine gute Entscheidung getroffen haben, desto größer ist quasi der Profit. Während der Sprechstunde mit einem jungen Mann, der in einer Lebenskrise steckt, bekomme ich einen Anruf via Notfalldienst. Die Polizei verlangt, dass ich umgehend ausrücke, um einen unklaren Todesfall festzustellen. In der nächsten Konsultation fragt mich mein Patient: Herr Doktor, wie halten Sie das bloß aus, ständig umgeben zu sein mit dem Tod? Ich bin überzeugt, dass es einfacher ist, mit dem Tod umzugehen, wenn man sich bewusst damit beschäftigt hat. Die gleiche Antwort habe ich kürzlich einem anderen Patienten gegeben, der mich wegen einer heftigen Angst- und Panikstörung aufgesucht hat. Als die Angst sich dank der Hilfe von Medikamenten etwas abgeflaut war, habe ich mich nach Dingen erkundigt, die ihn seelisch belasten könnten. Einerseits hat er Belastungen negiert, sein Leben würde jetzt besser stimmen als je zuvor, aber er hat dann doch von seinem alkoholkranken, arbeitslosen Bruder erzählt, den er betreut. Und er hat auch von seiner betagten Mutter gesprochen, wo er nicht weiß, wie lange sie noch lebt. Und nach einer Pause hat er dann angefügt: Es wäre einfacher, wenn man wüsste, was nachher ist. Es wäre einfacher, wenn man wüsste, was nach dem Sterben ist. Ich bin überzeugt, dass es einfacher ist, den Tod und was damit in Verbindung steht, aufzuhalten, wenn man sich bewusst damit beschäftigt hat. Einige dazu hoffentlich hilfreiche Gedanken möchte ich heute mit euch teilen. Erstens, das Leben muss vorwärts gelebt werden, wird aber oft erst rückwärts verstanden. Zweitens, es kommt nicht nur auf einen guten Start an, sondern auch auf einen guten Zieleinlauf. Es ist wichtig, dass man gute Wege wählt. Entscheidend ist aber der Zieleinlauf, das Ende. Drittens, bereits Kinder und Teenager können ihre eigenen frühen Erfahrungen haben mit Tod und Sterben. Wir haben zum Beispiel in meiner Herkunftsfamilie nicht viel über Tod und Sterben gesprochen. Aber ich habe eine 3 Jahre ältere Halbschwester und einen 8 Jahre älteren Pflegebruder. Bei beiden sind die Mütter verstorben, als die Kinder noch ganz klein waren. Ich habe in meiner Kindheit bei Abdankungen von Verwandten, die ich zum Teil kaum gekannt habe, oft Geige gespielt. Aber auch auf Hochzeiten. Ich denke zum Beispiel an meine Tante Dorli. Jahrelang war sie in der Mission in Angola. Dann ist sie zurückgekommen in die Schweiz, hat sich in einen Patienten verliebt, geheiratet, hat eine Tochter bekommen und bevor das Kind 3 Jahre alt war, ist sie nach einem langen Leiden an Krebs verstorben. Und Kinder können auch eigene Erlebnisse haben, zum Beispiel ein Nahtoderlebnis. Ich werde es wohl nie vergessen, ich sitze zu Hause in meinem bequemen Stuhl, eine Hand auf dem Radiator aufgestützt, mit der anderen Hand knipse ich die Ständerlampe aus und dann kommt das Tunnelerlebnis, da ist Strom drauf, der fließt durch mich durch, ich kann nichts mehr machen, die ganze Kraft geht weg und als die Mutter die Sicherung rausgeschraubt hat, hat mein Herz wieder geschlagen. Das ist nicht bei allen Menschen so. Solche Dinge können einem zu denken geben. Es ist gut zu bedenken und dann bewusst zu leben. Ich möchte in diesem Zusammenhang mit euch einige Erlebnisse teilen, die mich in den letzten Monaten, vielleicht innerhalb von 2 Jahren, beschäftigt haben. Ich habe eine Wanderung gemacht von da aus, wo ich das Bild geschossen habe, hier nach oben auf diese Alp. Und dort oben, als ich dort angekommen bin, habe ich gerade gesehen, wie der Senn, so einer, wie er in der TV-Werbung gut passen würde oder wie im Buch steht, ein großer stattlicher Mann, weißen langen Bart, Ende der 70er Jahre. Er hat sich's bequem gemacht auf der Laube und er wollte mit mir, jetzt habe ich gesehen, der wollte mit mir sprechen, der war froh, dass endlich mal wieder jemand da nach oben kommt. Und er hat mir erzählt, dass er seinen Lebensabend dort oben genießen will. Seine Frau schafft aber den steilen Weg nicht mehr. Und seit 2019 habe er auch keine Kühe mehr da oben, bloß noch Schafe und Ziegen. Der Tourismusdirektor kam auch zum Thema, weil er hat den Wanderweg, der dort noch oben führt, aus dem Wanderwegnetz herausgenommen. Es rentiert nicht, ist zu wenig touristisch. Er hat über den Wolf gesprochen und war glücklich, dass bisher der Wolf hier noch kein Thema ist, aber es könnte ja kommen. Und irgendwie habe ich bei diesem Mann eine Verbitterung gespürt. Ich habe erst später unten erfahren, dass er zwar 16 Kinder hat, aber ausgerechnet mit demjenigen Sohn, der den Hof übernommen hat, ist er verkracht. Und deswegen bekommt er auch keine Kühe mehr. Und schließlich hat dieser Mann zu mir gesagt, ich sage dir, es gibt nur eine Gerechtigkeit auf der Welt. Es gibt nur eine Gerechtigkeit auf der Welt. Jeder Mensch wird jeden Tag ein Tag älter. Ich habe ihm nicht widersprochen, aber ich habe mich gefragt, ist dies wirklich Gerechtigkeit? Vor allem, wenn man dann vergleicht mit Ländern, wo die Lebenserwartung viel kürzer ist als bei uns. Länder in Afrika, wo die heutige Lebenserwartung ab Geburt bei 50 Jahren liegt und nicht hier bei uns bei ca. 85 Jahren. Ist dies gerecht, dass jeder Mensch jeden Tag ein Tag älter wird? Ich habe aus dieser Begegnung Folgendes gelernt. Das Leben ist manchmal schwierig, Menschen machen Fehler, es gibt Ungerechtigkeit. Menschen sehnen sich nach Gerechtigkeit, aber die menschliche Gerechtigkeit greift oft zu kurz. Wenn dann der Tod kommt, dann ist nicht plötzlich einfach alles gut. Zweites Erlebnis, das Expressgespräch. Die ehemalige Spitex-Mitarbeiterin ruft an und verlangt einen Gesprächstermin heute, 1 Stunde. Zusätzlich zu dem, was sonst eingeschrieben ist. Es ist für sie jetzt existenziell wichtig, dass sie jetzt heute sprechen kann. Es geht um den plötzlichen Tod ihres Ehemannes. Sie will wissen, was er wirklich für Krankheiten gehabt hat. Das war für sie ganz existenziell wichtig. Sie hat ihm immer die Medikamente gerichtet. Sie hat gewusst, dass er vor Jahren einen Herzinfarkt gehabt hat. Sie hat gewusst, dass er eine Operation gehabt hat, damit man ihn an die künstliche Niere anschließen kann. Sie hat gewusst, dass er eine lästige Hautkrankheit hat, die fast nicht zu behandeln ist und sein Leben manchmal zur Hölle macht. Aber es war trotzdem für sie ganz, ganz wichtig, jetzt alles ganz genau zu wissen. Es ging um die Frage, ist der Tod Feind oder Freund? Ist ihrem Mann etwas erspart geblieben oder verpasst er etwas? Ist er vorzeitig gewesen, dieser Tod, unzeitig oder soll es gut sein? Hätte sie ihn, als sie ihn tot aufgefunden hat, noch reanimieren sollen? Oder hat sie richtig gehandelt, nichts mehr zu unternehmen. Ist der Tod Strafe oder Gnade? Zurück zur Paradiesgeschichte. Wieso hat Gott dem Menschen nach der Vertreibung aus dem Paradies den Zugang zum Baum des Lebens verwehrt? Ewiges, endloses Leben im Zustand der Sünde wäre ziemlich genau das Gegenteil vom Paradies, wäre wohl die absolute Qual. Die Vertreibung aus dem Paradies, die Verwehrung des Zugangs zum Baum des Lebens, ist Ausdruck der Liebe, Ausdruck der Barmherzigkeit und der Gnade Gottes. Selbst Adam, schreibt Ellen White, war nach seinem langen Leben froh, als er endlich sterben durfte. Der Tod ist zwar ein Feind, er wird gar als letzter Feind beschrieben, 1. Korinther 15, 26, aber er ist ein bezwungener Feind. Gott ist für das Leben, Gott garantiert das Leben, schafft das Leben und er hat alles dafür getan, dass dieses Leben für uns alle möglich ist. Wir alle haben die Freiheit, uns dafür zu entscheiden. Angst vor Tod und Sterben war früher weit verbreitet. Heute wird diese Angst meistens negiert, verneint. Aber dies entspricht oft eher einem Zweckoptimismus als der Realität. Das Problem liegt heute nicht so sehr darin, dass wir sterben müssen, sondern manchmal auch darin, dass wir für unser Leben Verantwortung übernehmen müssen. Im Wort Verantwortung ist das Wort Antwort drin. Wir werden antworten müssen, wenn Gott uns fragt, wo bist du? Oder vielleicht auch, wo warst du? Wo warst du als? Was hast du gemacht gegen? Gott nicht ernst nehmen kann man auf verschiedene Art und Weise. Es gibt Atheisten, Menschen, die grundsätzlich verneinen, dass Gott existiert. Da ist kein Gott, heißt es schon in der Bibel, sagen die Toren. Heute ist dies eher selten. Ich habe kaum Menschen, die grundsätzlich die Existenz Gottes negieren. Meistens geschieht die Abwertung Gottes auf eine andere Weise. Ich glaube schon, dass es etwas Höheres gibt, aber was das ist und wie das ist, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Es geht im Prinzip darum, dass man ablehnt, dass Gott überhaupt spricht. Auch die Negation, die Verneinung des Todes kann auf verschiedene Weisen geschehen. Einerseits mal die Lehre der unsterblichen Seele. Die Idee, die daraus folgt, die ewige Höllenqual entstellt den Charakter des liebenden Gottes, entstellt das Gottesbild. Dann ist auch die Attraktivität von Nahtoderlebnissen. Auch viele Christen sehen darin einen scheinbaren Beweis für die Existenz einer unsterblichen Seele. Die Botschaft der Nahtoderlebnisse ist aber in der Regel, es gibt kein Gericht. Das heißt auch, du brauchst keinen Erlöser. Und dann ist da noch die Reinkarnation, wo viele Menschen daran glauben, aber nicht mehr im östlichen Sinn, sondern im westlichen Sinn. Es geht nicht darum, dass man auf eine grausame Art und Weise sein Schicksal abarbeiten muss, sondern es geht um die Idee, mehrere Leben haben zu wollen. Ein Leben genügt nicht, um die Fülle der Möglichkeiten zu nutzen. Wenn wir von Klugheit oder Einsicht sprechen, was bedeutet dies? Wie wirkt sich dies auf unser Leben aus? Salomo hat es so formuliert: Dem Herrn gehorchen, das ist der Anfang aller Lebensklugheit. Ihn, den Heiligen, kennen, das ist Einsicht. Durch die Weisheit wird dein Leben verändert. Wenn du klug und erfahren wirst, hast du selber den Nutzen davon. Und worin liegt dieser Nutzen? Worum geht es in diesem Leben? Ich glaube, es geht darum, dass wir unser Potenzial entwickeln können, unsere eigenen Möglichkeiten und Stärken in jeder Dimension des Lebens entwickeln. Es geht um die bestmögliche Gesundheit im körperlichen, seelischen, spirituellen und sozialen Bereich. Dabei geht es nicht um Leistung oder um Wettbewerb, sondern es geht um Lebensqualität, um Lebensinhalt, um Genuss und Lebensfülle. Und am wichtigsten ist wohl die Entwicklung von emotionaler Intelligenz, wie man heute sagt. In der Sprache der Bibel würde das heißen, es geht um die Entwicklung von Liebe. Lehre uns erkennen, auf dass wir klug werden. Wenn wir an unser eigenes Sterben denken, unabhängig davon, ob dies nahe oder noch fern scheint, dann sollten Gefühle der Dankbarkeit für das geschenkte Leben überwiegen und nicht die Angst vor dem Sterben. Denn wie bereits gesagt, Angst ist nicht in der Liebe. Auf der Webseite der Tagesschau des Schweizer Fernsehens habe ich einen Bericht gelesen über den Einsatz eines jungen Piloten. Ein humanitärer Einsatz im Mittelmeer zum Retten von ertrinkenden oder gefährdeten Flüchtlingen. Der Schweizer Pilot Pascal Stadelmann macht bei einer Organisation mit, die eben Migranten aus dem Meer rettet. Und er ist der Meinung, es kann einfach nicht sein, dass Menschen ertrinken. Viele Flüchtlinge kommen über verschiedene Routen. Hier ist eine wichtige kurze Route, dort, wo das Meer halt am kürzesten ist. Und Pascal Stadelmann beschreibt, dass er die überfüllten Boote sieht, Frauen, Kinder, viele Männer in seinem Alter, und er meint, das könnte ich sein, aber ich hatte Glück, ich bin in Luzern geboren. Im Artikel wurde dann auf die zweifelhafte Rolle von Frontex, der Europäischen Agentur für Grenz- und Küstenwache, hingewiesen, die teilweise Flüchtende aus internationalen Gewässern zurück in libysche Gewässer bugsiert und dabei riskiert, dass Boote der Flüchtenden zum Kentern kommen und die Menschen ertrinken. Wir alle haben schon gehört von diesen Pushbacks. Das passiert nicht nur dort. Spanien, Italien, Griechenland, Kroatien, Bulgarien und andere Länder ist es ganz klar bekannt, dass das passiert. Vor 3 Wochen war der letzte große Bericht über Italien, dass Leute, ohne dass sie eine Chance haben, Asyl zu stellen, einfach zurückbuxiert werden, dass ihre Freiheit beraubt werden. Für Pascal Stadelmann ist sein Einsatz kein politischer Einsatz, sondern eine humanitäre Arbeit. Und ich will jetzt auch nicht politisch werden. Für mich waren diese Beispiele, wo ich auch die Lösung nicht habe für das ganze Problem, waren nur Beispiele für etwas, was man strukturelles Unrecht nennen kann. Wir können uns die Frage stellen, wieso gibt es überhaupt diese Migrationsströme? Andere Beispiele für strukturelles Unrecht, andere Beispiele für Ungerechtigkeiten sind auch bekannt. Der Zugang zu Trinkwasser ist nicht gleich. Die Verteilung der Impfstoffe oder von Medikamenten, die Güter des Lebens, das ist nicht gleich. Im Welthungerbericht 2021 wurde berichtet, dass 811 Millionen Menschen praktisch täglich Hunger leiden und zunehmend mehr statt zunehmend weniger. Es gibt viele Ungerechtigkeiten auf dieser Erde. Es gibt auch Ungerechtigkeiten im Zugang über Informationen, über Gesundheit, über die Gesetze des Lebens und auch über das ewige Leben, über den Gott der Liebe. Viele Menschen, auch hier bei uns, haben das Evangelium noch nie in einer Art und Weise gehört, so dass sie es annehmen könnten. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir umgehen mit kollektiver Schuld? Sind wir und unsere Vorfahren da nicht irgendwie mitschuldig? Wenn ja, wie können wir helfen? Wie können wir umgehen? Wenn ich daran denke, dann habe ich Gefühle der Hilflosigkeit oder der Überforderung. Wie damit umgehen? 2 wesentliche Punkte habe ich erkannt. Erstens, ich will bewusst damit umgehen, mit meiner Hilflosigkeit. Und ich kann das besser, wenn ich das, was ich habe machen können, gemacht habe. Wenn ich meine Möglichkeiten genutzt habe, dann kann ich meine Hilflosigkeit besser akzeptieren. Und das Zweite ist, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Nicht einfach versuchen, alles selber machen zu wollen, weil da überfordert man sich und geht kaputt. Ich kann nicht jede Not selber stillen. Es gibt eine soziale Verantwortung. Keiner lebt für sich alleine, keiner schafft es alleine. Deswegen werden wir auch voreinander Verantwortung ablegen müssen. Wir sind füreinander verantwortlich. Mein Leben gehört nicht nur mir, es gehört auch Gott. Und er will, dass wir füreinander da sind. Wenn ich weiß, dass es ein Gericht gibt, das ich Verantwortung ablegen werde müsse, dann ist es sicher auch gut, wenn ich weiß, wie die Frage im Gericht lauten wird, wenn ich weiß, nach welchem Gesetz geurteilt wird. Ist die Grundlage im Gericht, sind das die 10 Gebote? Jakobus spricht vom königlichen Gesetz der Freiheit. Oder ist es die goldene Regel? Matthäus 7,12 behandelt die Menschen so, wie ihr selbst behandelt werden möchten. Oder 2. Korinther 5, Vers 10, ein jeder wird im Gericht beurteilt werden, nachdem, wie er gehandelt hat. Oder vielleicht sogar Matthäus 25, 31 bis 46, wonach der Weltrichter urteilt. Vertrauen, Treue, Vertrautsein mit Gott führt zu entsprechenden Taten. Wir alle stehen in der Gefahr, von einer Art Zeitgeist beeinflusst zu werden. Seit der Reformation ist klar, Rechtfertigung geschieht aus Glauben durch Glauben. Manchmal habe ich den Eindruck, als ob wir Angst davor hätten, in die Leistungsschublade versorgt zu werden oder als Werksgerechte verschrieben zu werden. Es ist klar, wer Gutes tut in der Absicht, sich den Himmel verdienen zu wollen, der tut falsch. Wer versucht, sein Leben damit zu gewinnen, der wird es verlieren. Es genügt meines Erachtens aber nicht, sich das Heil nicht verdienen zu wollen, es sich schenken lassen zu wollen. Der Verzicht auf eine Leistungsgerechtigkeit begründet das Heil nicht. Es braucht den Liebesgehorsam, echtes Herzensvertrauen, das zu einem Charakterwandel führt. Echtes Vertrauen wird in der Tat sichtbar. Ich halte das Gleichnis von Jesus in Matthäus 25 für absolut aktuell. Aber es steht in einer Spannung zu Römer 10. Römer 10, 10 heißt es, wer mit dem Herzen vertraut, wird von Gott angenommen, wer mit dem Munde bekennt, der wird gerettet. Ich halte das für absolut gültig. Aber Matthäus 25 berichtet davon, wer nicht getan hat, einem dieser Geringsten, der hat mir nicht getan und der geht verloren. Da ist eine Spannung zwischen der Rechtfertigung durch den Glauben und dem Gericht nach den Taten. Und ich stelle mir vor, dass das so ist, weil der Glaube eben auch in der Tat sichtbar wird. Echter Glaube ist durch die Liebe tätig. Ich sehe heute viele Menschen, die sich für etwas Gutes einsetzen. Man kann ganz viele gute Sachen unterstützen. Aber außerhalb von Christus bleiben das meines Erachtens oft bloß Teilaspekte. Erst in Christus, erst im Evangelium findet sich das Ganze. Im Buch Sieg der Liebe, im Kapitel 70, geht Ellen White auf dieses Gleichnis ein. Das Kapitel ist überschrieben mit der geringste dieser meiner Brüder. Und sie beschreibt, dass es bloß zwei Gruppen gibt am Ende und ein klares Hinweisen auf Konsequenzen. Angst wird nicht erwähnt. Ein dominierender Gedanke in diesem Kapitel ist die Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes hat aber eine Erwiderung in der Liebe des Menschen. Nachfolger Jesu lieben Jesus und tun ihm Gutes in der Gestalt der armen, kranken, Verfolgten. Und der zweite dominierende Gedanke ist die Freude der Gerechten, die Freude derjenigen, die anderen geholfen haben im Gericht, aber auch die Freude, die Lebensqualität und die Lebensfülle bereits vorher, auch wenn ihr Leben manchmal schwierig war. Als ich das erwähnte Kapitel, das bloß 4 Seiten hat, gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass da auch wichtige Konsequenzen beschrieben werden, die unser Handeln oder eben unser Nichthandeln mit sich bringen kann. Wenn wir im Geringsten Christus sehen und entsprechend handeln, erleben wir mehr Gemeinschaft mit Gott. Wir wachsen in Christus, wir verändern uns in sein Bild. Es stellt einen Schutz für unsere bedrohte Jugend dar. Sie merkt, wie echt unser Leben ist und unser Glauben ist. Und es ist ein Anschauungsunterricht über die Liebe Gottes. Nicht nur für uns, sondern auch gegen außen, gegenüber der Welt. Liebe Geschwister, ich kann diese Predigt nicht beschließen, ohne nicht noch ein letztes persönliches Erlebnis mit euch zu teilen. Die Nacht vom 9. auf den 10. März 2022, also vor gut 10 Monaten, habe ich im Inselspital verbracht. Dies war nicht meine erste Nacht in der Insel, habe ich doch einen großen Teil meiner Facharztausbildung dort gemacht und so auch viele Nachtdienste geleistet. Es war aber meine erste Nacht als Patient auf der herzchirurgischen Abteilung. Einige Monate vorher hat sich bei mir eine Erkrankung der Herzkranzgefäße bemerkbar gemacht, die eine Bypass-Operation bedingte. Natürlich muss ich mich als Gesundheitsapostel fragen, was hätte ich besser machen können? Es gibt ja Risikofaktoren für Herzkrankheiten, die man beeinflussen kann, vor denen man sich also quasi schützen kann. Aber es gibt eben auch nicht beeinflussbare Risikofaktoren, wie zum Beispiel das Alter oder eine vererbte familiäre Belastung. Im Bericht der Uniklinik ist bloß der letztere aufgeführt. Trotzdem habe ich mich gefragt, was hätte ich besser machen können? Ich hätte die Ernährung früher auf vegetarisch umstellen können. Ich hätte früher bewusst auf den Konsum von zuckerhaltigen Sachen verzichten können oder das wenigstens deutlich beschränken. Ich hätte versuchen können, noch mehr körperlich aktiv zu sein, weil ich einen Beruf habe, wo man körperlich nicht so gefordert ist. Und ich hätte auch versuchen können, für weniger Ärger zu sorgen. In der ersten Nacht in einem fremden Bett schlafe ich meistens nicht sehr gut. Diese Nacht vor der Operation wird mir aber besonders in Erinnerung bleiben. Ich habe ja gewusst, dass morgen mein Herz abgestellt wird. Und plötzlich kam die Frage auf, was ist, wenn es nicht gut kommt? Was gibt dir dann persönlich die Gewissheit, gerettet zu sein, bei Gott angenommen zu sein? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage schon einmal gestellt hast. Ich weiß auch nicht, ob du diese Frage überhaupt für aktuell hältst. Vor rund 130 Jahren hat Ellen White geschrieben, dass nicht einer unter 20 Namen, die im Gemeindebuch stehen, darauf vorbereitet ist, seinen Lebenslauf abzuschließen. Sie geht also davon aus, dass über 95% der Adventisten nicht bereit wären, zu sterben, wenn es darauf ankommt. Was kann uns Gewissheit geben, gerettet zu werden? Diese Frage ist ganz persönlich gekommen und ich bin dankbar, dass ich in dieser Nacht die Antwort sehr schnell gefunden habe. Die einzige Garantie ist Jesus, das Vertrauen auf das, was er bereits getan hat und was er noch tun wird. Es geht um seine Verdienste und um seine Zusagen. Ich verzichte jetzt darauf, die entsprechenden Texte anzufügen. Ich möchte nur noch bezeugen, dass dies zu wissen bei mir ein Gefühl der Dankbarkeit ausgelöst hat und ich daraufhin rasch eingeschlafen bin und sehr gut geschlafen habe. Es war die beste Nacht in der Insel. Ich möchte zusammenfassen, was ich heute mit euch teilen wollte. Was gehört zum klugen Leben? Die Erkenntnis, dass das Leben endlich ist, kurz 70 bis 80 Jahre, vielleicht ein bisschen mehr, aber eitel, Mühsal und Arbeit. Das Wissen, dass Gott in anderen Zeitdimensionen misst, 1000 Jahre wie ein Tag. Das Wissen, dass wir auch Rechenschaft ablegen müssen. Es gehört dazu, dass wir das Leben wählen und dass wir das Bewusstsein entwickeln, dass alles, was wir haben und sind, dass wir es von ihm haben. Alles, was wir brauchen, gibt uns Gott. Alles, was uns gehört, ist uns nur geliehen. Wir sind verantwortlich dafür. Zum klugen Leben gehört meines Erachtens dieses Erleben von Gemeinschaft mit Gott, von Wachstum in Christus und der Veränderung in sein Bild. Es gehört dazu, dass wir unsere Jugend schützen und stärken und ihnen und auch anderen Menschen Anschauungsunterricht über die Liebe Gottes geben können. Ich weiß nicht, ob der Pilot Pascal, von dem ich euch erzählt habe, Christ ist. Ich weiß auch nicht, ob er gemäß Matthäus 25 gerettet wird, das weiß nur Gott. Seine Einladung gilt aber uns allen. Ich weiß, dass uns allen viel anvertraut worden ist, also wird er auch viel von uns erwarten dürfen. Nicht eigene Leistung, aber Nachfolge, Liebe, Dienstbereitschaft. Was ich heute Morgen über die Klugheit des Lebens sagen wollte, haben andere wie folgt zusammengefasst. Der Prophet Micha schrieb, der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht und sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Und der Liedermacher, Professor Siebald, hat im Lied, das wir zu Beginn gehört haben, gesungen: Wir alle müssen diese Welt verlassen, ob wir das mögen oder nicht, ist gleich. Gott, mach uns klug, damit wir das erfassen, und hilf uns dann auf unserer Reise in dein Reich. Noch leben wir dies Leben, und jeder neue Tag ist ein Geschenk aus deiner Hand. Und es ist gut zu wissen, du hast uns schon im Leben deine Ewigkeit gezeigt. Auch wenn wir diese Welt verlassen müssen, schenkst du uns schon ein volles Leben hier. Bring du uns bei, den Augenblick zu küssen und auch zu denken an die Ewigkeit bei dir. Dieses Bewusstsein und diese Erfahrung wünsche ich uns allen. Amen.